Einer der häufigsten Sätze, die wir von Kara, unserer Vierjährigen, momentan zu hören bekommen, ist: Das kann ich selber. Und interessanterweise sagt sie das am häufigsten bei den Sachen, die sie tatsächlich noch nicht selber kann. Und es kostet wahnsinnig viel Überwindung manchmal, sie einfach probieren zu lassen und zuzuschauen, wie sie sich so sehr anstrengt, bis sie dann doch kommt und sagt: Papi, kannst du das machen? Ich glaube, was Kara erlebt, erleben wir ein Stück weit auch alle. Weil wir auch alle gerne ein bisschen reifer, ein bisschen weiser, ein bisschen weiter wären in unserem persönlichen Leben. Ich weiß nicht, ob dir das nicht auch so geht. In irgendeinem Bereich, wo du gern weiterkommen würdest, wo du reifer wärst, mehr Weisheit hättest, sei es im geistlichen Bereich in deinem Glaubensleben oder sonst in irgendeinem Bereich in deinem Leben. Ich glaube, irgendwo würden wir alle gerne einfach weiter sein. Die Korinther damals, die wollten das auch. Die Gemeinde wollte auch weiter sein, als sie es tatsächlich war. Und sie dachten, sie wären wirklich weiter im Geistlichen. Sie dachten, sie seien geistlich reifer als andere und weiser, als sie tatsächlich waren. Aber der Paulus, und das haben wir im Predigtext gehört, der hat das ganz anders gesehen, oder? Er bezeichnet die Korinther als Unmündige in Christus, als Babys im Glauben. Er hat zu ihnen gesagt: Ich habe euch Milch statt feste Speise geben müssen, weil ihr die feste Speise ja immer noch nicht verträgt. Und die Frage ist, oder, wie kann man Dinge so unterschiedlich sehen? Was machte, dass die Korinther dachten, sie seien reif, wenn sie doch tatsächlich Unmündige waren in den Augen des Paulus, Milch benötigten statt feste Speise? Was ist, wenn mir das passiert? Oder dir? Oder uns? Nun, die Korinther dachten, geistliche Reife kommt mit dem Leiter, dem man folgt. In Kapitel 1 schon sieht man ab Vers 10, wie Paulus darauf eingeht, dass die Korinther dauernd sagten: Ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Apollos. Ich gehöre zu Kephas. Das ist Petrus. Und wie sie einfach glaubten, dass den richtigen Leiter auszusuchen automatisch dazu führen würde, dass man geistlich reif wird. Die Tatsache war aber, dass dieses Aussuchen und Hochheben und sich Verschreiben zu einem Leiter hin zu Eifersucht, Streit und Zwietracht geführt hat in der Gemeinde. Und das lesen wir in Verse 3 bis 4. Solange nämlich, sagt Paulus, Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr denn nicht fleischlich? Und so bezeichnet Paulus diese Menschenorientiertheit als fleischlich statt geistlich. Paulus redet hier von der Illusion, dass wenn ich nur der richtigen Person folge, sie nachahme, mich ihr verschreibe und nur sie gelten lasse als die Quelle aller Weisheit, die Quelle aller Wahrheit, indem ich sage, ich gehöre zu so und so, dann wachse ich im Glauben. Dann werde ich stark im Geist, dann werde ich reif in meiner Weisheit. Das ist eine Illusion, sagt Paulus. Ihr seid immer noch fleischlich, nicht geistlich. Das Gegenteil von dem, was ihr sein sollt. Und die Frage, die da natürlich da dahinter steckt, ist jetzt schon die, oder? Wie wird man geistlich reif? Wie werde ich geistlich reifer? Wie wachse ich im Glauben? Wie nehme ich zu an Weisheit? Ist es, indem ich einfach die richtigen Bücher lese oder die richtigen Podcasts höre? Vielleicht indem ich die richtigen Predigten downloade, dem richtigen Prediger zuhöre, die richtigen Theorien verfolge oder einfach den richtigen Leuten folge. Das, was die Korinther gemacht haben. Ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Apollos. Aber was es verursacht hat, war keine Reife, sondern genau das Gegenteil. Es verursacht die Rivalität und Spaltung, Eifersucht in der Gemeinde. Und das alles nennt Paulus fleischlich. Das Gegenteil von Reife ist passiert durch das Verhalten der Korinther. Und vielleicht hast du auch schon einmal gedacht, Mensch, wenn alle nur dieses Buch beherzigen würden oder diesem Prediger glauben würden oder diese YouTube-Predigt anhören und verbreiten würden, dann wären wir alle einen Schritt weiter in unserem Glaubenswachstum. Und wenn die Leute das dann nicht tun und deine Überzeugung teilen, dein Frust dahinter zeigt dann, dass du fleischlich denkst und nicht geistlich. Geistliche Reife kommt nämlich nicht daher, dass ich dem richtigen Prediger, Podcast zuhöre, das richtige Buch lese, dem richtigen Menschen folge, sondern geistliche Reife kommt ganz woanders her. Und das heißt natürlich nicht, dass wir keine guten Bücher lesen, oder? Es heißt auch nicht, dass ich keine Podcasts mehr anhöre oder keine gute Predigt mehr downloaden und anhören möchte. Oder dass ich mir keine Leute zum Vorbild mache. Ich tue das alles. Aber ich tue es mit der richtigen Einstellung. Und das ist das Thema der heutigen Predigt, des heutigen Abschnittes. Und dieses Thema erörtert Paulus jetzt ab Vers 5 in Kapitel 3 im ersten Korintherbrief. Die richtige Einstellung zu haben zu den Leitern, Autoren, Männern und Frauen, denen wir unser Vertrauen schenken, wenn wir geistlich wachsen wollen. Und der erste Punkt von 3 in dieser Predigt, da geht es darum, dass hinter allem Wachstum letztendlich Gott steht, der Menschen gebraucht. Hinter allem Wachstum steht Gott. Und das sehen wir ab Vers 5. Paulus sagt hier nämlich, wer ist denn Paulus und wer ist denn Apollos? Mit anderen Worten, was machen wir denn so viel aus diesen Predigern oder Leitern? Und er schließt sich hier selber ein. Wir brauchen ein richtiges Verständnis dafür, wie Gott Menschen gebraucht, um uns zu segnen als seine Diener. Und das ist es, was Paulus hier sagt, was diese Leiter oder Prediger sind. Vers 5. Wer sind denn Paulus, wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener? Und ja, der Paulus bestätigt, dass die Korinther durch diese Diener wirklich gesegnet worden sind. Schau weiter in Vers 5. Durch die ihr gläubig geworden seid, sogar gläubig geworden. Es stimmt, dass Gott Menschen gebraucht, für mich, für dich, für uns, um uns zu segnen. Durch sie sind die Korinther gläubig geworden. Aber der Vers geht noch weiter, Vers 5. Dieser Segen ist letztlich von Gott gekommen. Da heißt es nämlich, wie es der Herr jedem gegeben hat. Es hat dem Herrn gefallen, in diesem Moment für diese Leute Paulus zu gebrauchen, um sie zu segnen. Und dann hat es ihm in einem anderen Moment gefallen, Apollos zu gebrauchen, um die Korinther zu segnen. Und Paulus verwendet jetzt das Bild vom Ackerbau, um uns vor Augen zu führen, was Gott tut durch seine Diener. Paulus sagt, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Wer hat das Wachstum geschenkt? Der Herr hat das Gedeihen geschenkt. Vers 6. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Das heißt, wer ist verantwortlich für meine geistliche Reife, für mein Wachstum, für mein Gedeihen, für das Gedeihen der Gemeinde? Gott ist dafür verantwortlich. Und Gott allein. Es hängt nicht ab von Pastor so und so oder von Prediger XY, sondern von Gott, der seine Diener gebraucht. Ja, jeden, wie es der Herr gegeben hat. Ich kann mich noch gut erinnern, eine der bedeutungsvollsten Personen in meinem persönlichen Leben war Ian Bully, der mein Jugendpastor war, der mich persönlich begleitet hat, der mein Mentor war, mein Freund und immer noch ist. Und ich kann mich erinnern, dass Ian eine Sache immer wieder gesagt hat zu mir. Er hat zu mir gesagt, Stefan, am Ende musst du nicht mir vertrauen, sondern Jesus. Ian war sehr wichtig für mich. Er hat mein Leben geprägt und Gott hat ihn gebraucht, um mich zu segnen. Den Segen aber, den hat Gott geschenkt. Vers 7 fasst es Paulus zusammen. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und wenn du Menschen kennst, durch deren Dienst du gesegnet worden bist, dann sag Gott Danke dafür. Es wäre fatal, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, wenn du keinen Ian Bully in deinem Leben hast als Teenager, dann gibt es für dich kein geistliches Durchkommen. Sorry. Das wäre fatal, oder? Wenn ich sagen würde, nur die, die zu Ian Bully gehören, sind geistlich im Überleben gesichert. Ich würde die Person vorbei an Gott erhöhen. Und dasselbe könnte ich tun mit Büchern von John Piper, die ich gelesen habe, die mich wirklich auch geprägt haben und mir sehr gedient haben. Oder SMBC, Sydney Missionary Bible College, wo ich studiert habe. Oder all die Menschen, die in mein Leben investiert haben. Gott ist es, der das Gedeihen geschenkt hat. Und ich kann nicht Leute, Institutionen, Bücher, Autoren über das erheben. Stell dir vor, es kommt dann nämlich ein anderer und sagt, nee, bei den Fackelträgern musst du studiert haben, damit du geistlich durchkommst in dieser schwierigen Welt. Und nicht John Piper musst du lesen, Hans-Peter Reuer musst du. Ja, was passiert dann? Dann gibt's Streit. Und dann haben wir das, was wir in Korinth haben. Die Partei Paulus, die Partei Apollos. Und jeder denkt, ich habe den Weg zur geistlichen Reife. Die Korinther haben es uns vorgemacht. Eifersucht, Streit und Zwietracht. Ein Wettkampf an Geistlichkeit und Weisheit entbrennt, wenn wir das zulassen. Ein Wettkampf, wo Gott Dinge eigentlich vereint hat. Schau Vers 8. Es ist so schön, dass der Paulus hier die Einheit dessen, der pflanzt, die Einheit dessen, der begießt, ausdrückt. Schau, Vers 8, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Sie sind eins. Beide, SMBC und die Fackelträger, Pastor so und so und Prediger XY, sind Diener Gottes. Beackern dasselbe Feld. Sind beide Gottes Mitarbeiter. Und bei beiden kann Gott Segen und Gedeihen schenken. Die Korinther dachten, es geht nur bei Paulus. Manche dachten, es geht nur bei Apollos. Ihre Intention war eigentlich, geistlich zu wachsen. Und das ist eine gute Intention, oder? Aber sie verursachten damit mit ihrer Einstellung nur Spaltung. Der eine pflanzt, der andere begießt. Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Hinter allem Wachstum steht Gott, der Menschen als seine Diener gebraucht. Das ist der erste Punkt. Und Gott gebraucht verschiedene Menschen, solange sie auf den richtigen Grund bauen. Und auch hier ist es Gott, der den Grund und das Werk seiner Diener, dieser Bauleute, richtig beurteilen kann. Und jetzt ändert Paulus sein Bild, das er gebraucht, und geht in das Bild eines Baues hinein. Denn wir sind, Vers 9, Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und das ist der zweite Punkt. Es ist Gott, der den Grund und das Bauwerk, also das Werk seiner Bauleute, beurteilt, ab Vers 9. Da gab es also Christen in der Gemeinde, die behaupteten, nur Paulus könne Gemeinde bauen. Ich gehöre zu Paulus. Andere dachten nur, Apollos baut und dann geht was weiter. Ich gehöre zu Apollos. Aber wie im Bild vom Ackerfeld waren sowohl Paulus als auch Apollos treue Diener, die Gott unterschiedlich, aber gleichermaßen gebraucht hat. Es war nicht an den Korinthern, sich nur einem Baumeister zu verschreiben, sondern Gott zu überlassen, wie er seine Gemeinde baut. Gott ist es, der seine Bauleute beurteilt, und das tut er in zwei Dingen. Nämlich erstens in den Grund, der gelegt wird, oder auf den gebaut wird, besser gesagt, Vers 10 und 11, und das Bauwerk selbst in den Versen 12 bis 17. Und das Erste, das Gott beurteilt, ist also der Grund. Schau Vers 10. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut, also auf den Grund, den in dem Fall Paulus schon gelegt hatte. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Auf den Grund muss gebaut werden. Es gibt einen Grund. Es gibt den Grund, Christus. Was heißt das? Nun, wir müssen ein bisschen zurückschauen in Kapitel 1 und 2, wo Paulus immer wieder darauf hindeutet, welchen Grund er damals gelegt hat, als er die Gemeinde in Korinth gegründet hat. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 2. Da sagt er, ich hatte mir, wir können denken beim Bau dieser Gemeinde, unter euch nichts anderes vorgenommen zu wissen, als nur Jesus, und zwar als Gekreuzigten. Mit anderen Worten, Paulus sagt, der Grund, auf dem das Ganze baut, ist das Evangelium. In Vers 5 sagt er dann weiter in Kapitel 2, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und diese Gotteskraft, von der sagt er in Kapitel 1, Vers 18, dass es das Wort vom Kreuz ist. Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist seine Gotteskraft. Das ist der Grund. Das Wort vom Kreuz. Das Evangelium. Die Lehren der Apostel. Und heute ist das in unseren Händen die Schrift. Die Bibel. Baut das, was wir tun, auf den Grund des Evangeliums, auf die Lehren der Apostel, auf die Schrift, das ist das Kriterium. Hätte Paulus auf diesen Grund gebaut, und das hat er, und wäre aber Apollos gekommen und hätte auf einen anderen Grund gebaut, meinetwegen auf Menschenweisheit, auf menschliche Philosophien, Ideologie, dann hätte das jetzt sicher anders geklungen, was Paulus hier sagt. Dann hätte er sicher nicht gesagt, der pflanzt und der begießt, sind eins. In dem Fall wären sie nicht eins gewesen, weil das Kriterium der Grund nicht eins und dasselbe war. Aber die Tatsache, dass beide auf guten Grund bauten, eins waren, hat den Korinthern gezeigt, sie sollen sich nicht streiten darüber, wer der bessere Baumeister ist oder wer sie weiterbringt im Glauben. Die Frage, die wir uns stellen müssen heute, ist, die uns leiten, die Bücher, die wir lesen, die Predigten, die wir hören, den Menschen oder die Menschen, denen wir folgen, bauen sie auf den Grund des Evangeliums in allem, was sie tun. Auf das Wort vom Kreuz ist unsere Gemeinde auf guten Grund gebaut. Nicht hat eine Gemeinde einen coolen Pastor so und so, einen tollen Diakon für Nachwuchsarbeit XY, obwohl Gott diese Leute gebrauchen kann und auch will. Aber es gibt Gott den Segen, Gott die Weisheit, Gott das Wachstum darin. Sind wir auf dem Evangelium gegründet, auf dem Wort vom Kreuz, auf dem Blick auf Gott, der allen Segen schenkt? Wir Ältesten in der Gemeinde, der Leitungskreis, die Gemeindeleitung steht hier in einer großen Verantwortung, darauf zu achten. Aber auch ihr, die Gemeinde, habt Verantwortung, darauf zu achten, worauf wir bauen. Und sind die Werke, die da bauen, kostbar in Gottes Augen? Das ist die Frage und die Prüfung, die Gott auch durchführen wird. Ja, vieles davon wird erst am Ende offenbar werden, das lesen wir ab Vers 12. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Ja, und da beschleicht uns manchmal etwas Unwohlsein bei dieser Stelle, oder? Oh nein, wird mein Leben halten, wenn ich dann durch die Feuerprobe gehe? Ich persönlich denke, dass diese Stelle nicht in erster Linie den Christen im Allgemeinen gilt, sondern ich glaube, diese Stelle gilt vor allem denen, die bauen, verantwortlich. Das ist der Kontext hier, um den es hier geht im Korintherbrief. Ist das, was gebaut wird, die Leitung, die da baut, auf guten Grund gebaut? Und ist es feuerfest gebaut? Natürlich hat jeder von euch auch letztendlich die Verantwortung, weil ihr entscheidet, wem höre ich zu und wem höre ich nicht zu. Was für Predigten höre ich mir an? Was für Bücher lese ich? Was für Videos schaue ich mir an? Am Ende habt ihr auch eine Mitverantwortung, wem ihr zuhört. Und die Frage ist einfach, ist das, was ich höre, solide oder ist es oberflächlich? Ist es handfest oder ist es hohl? Ist es gediegen oder glänzt es nur nach außen hin? Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Für uns als Gemeindeleitung möchte ich dich bitten, dass du für uns betest, dass wir uns diese Frage stellen, immer wieder. Dass wir darauf Acht geben, dass wir auf festen Grund bauen und dass das, was wir tun, nicht einfach nur glänzt, sondern gediegen ist. Handfest, solide. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen dafür. Aber auch du im Einzelnen wirst Rechenschaft ablegen dafür vor Gott. Welchen Leuten du gefolgt bist und was du an dich ranlassen hast oder was nicht. Am Ende ist es also Gott, der darüber urteilt, wie segensreich der Dienst eines Mitarbeiters an Gottes Reich ist. Es muss auf guten Grund gebaut sein. Das ist unsere Guideline, unsere Hilfe, das anzuschauen. Alles andere tut Schaden am Werk Gottes, seiner Gemeinde, seinem Bau. Und dieser Bau ist nichts anderes als der Tempel Gottes. Das sagt Paulus in Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Es ist also nicht egal, wie an euch gebaut wird. Wie an der CGD gebaut wird. Es ist nicht egal. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist Gott wirklich wichtig, wer an deinem geistlichen Lehrer baut, wer an unserer Gemeinde baut. Das hat Top Priority für Gott. Das ist sein Tempel, in dem er wohnt. Und das erfüllt uns mit großer Ehrfurcht, oder? Und gleichzeitig ist es beruhigend zum Sehen, dass Gott wirklich einen Eifer hat für seine Gemeinde. Gott hat einen Eifer für dein Wachstum. Das ist Gott wirklich wichtig. Gott wird dazu schauen, dass du das hast, was du brauchst. Das ist so herrlich, dass Paulus am Anfang seines Briefes an die Korinther im ersten Kapitel 4 sagt, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid. Gott hebt nicht zurück mit all dem Gute, das du brauchst zum geistlich wachsen. Also gang dort ane, wo Gott die geistlich wachsen lässt. Es ist beruhigend zu sehen, dass Gottes Eifer hinter dem Bau seiner Gemeinde steht und das nicht steht und fällt mit mir als Pastor oder mit uns als Ältester oder mit dem Leitungskreis oder mit einer Diakonie. Gott ist dahinter und er kann und will diese Dinge gebrauchen, aber nie in Isolation und solange auf guten Grund gebaut. Es tut gut zu wissen, dass Gott über den Bau seines Tempels wacht. Es beruhigt mich. Es versetzt mich in Ehrfurcht, ja, aber es beruhigt mich auch gleichzeitig. Gott schaut auf seine Leute. Und wir wollen auf ihn sehen und weise Baumeister sein, die auf richtigen Grund bauen, auf gediegenes verarbeiten und nicht nur was äußerlich glänzt. Und das führt uns zum dritten Punkt. Jetzt kommt die Aufforderung. Was sollen wir also tun? Was sollen wir also tun? Ganz konkret. Und der letzte Aufruf ab Vers 18 ist im Grunde genommen der, Paulus sagt, werdet endlich weise, ihr Korinther. Werdet endlich weise. Und da gibt er zwei gute Ratschläge zum Schluss. Zwei gute Ratschläge. Der erste Ratschlag, den sehen wir in den Versen 18 bis 20. Und zwar sagt Paulus, niemand betrüge sich selbst. Mit anderen Worten sagt er, wir müssen töricht werden, bevor wir weise werden können. Das sagt er in Vers 18. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so wäre er töricht, damit er weise wäre. Das klingt eigenartig, oder? Wieso muss ich zuerst töricht werden, damit er denn weise werden kann? Was meint Paulus damit? Nun, wir müssen unsere eigene Weisheit, unsere eigene Schlauheit erstmal loslassen in Demut und uns von Gott zeigen lassen, wie er uns weise machen will. Ja? Wann immer wir mit den Komplexitäten des Lebens konfrontiert werden, dann wünschen wir uns klare Wegweisung, oder? Und eindeutige Führung. Wir wünschen uns klare Antworten auf die Fragen des Lebens, oder? Das ist, was wir am liebsten hätten. Ich hätte gern jemand, der mir auf meine schwierigen Fragen im Leben eine glasklare, eindeutige und vor allem simple Antwort gibt. Das hätte ich gern. Ich hätte gern das eine Buch, das mir endlich erklärt, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ich hätte gern die eine Person, die mir all die Fragen beantwortet im Leben, mit denen ich so ringe. Wie man Beziehungen aufblühen lässt. Wie man sein Leben richtig ausrichtet. Wie man gute Entscheidungen trifft. Wie man richtig mit Geld umgeht. Oder mit der Familie. Mit der Politik. Mit Freundschaft. Mit der Zeit, die ich habe. Mit den Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Ich hätte gern simple Antworten. Ich hätte gern jemand, der mir einfach sagt, was ich tun soll. Weil es bequem ist. Aber das Leben ist komplex. Ja, ich würde gern wissen, wie man richtig mit Corona umgeht. Hey, du findest viele YouTube-Videos, die dir sagen, wie das geht. Wie mache ich, dass mein Leben funktioniert? Wie navigiere ich durch die komplexen Zeiten, durch dieses Chaos in meinem Leben? Ich hätte gern einfache Antworten. Und ich glaube, es ist unsere Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit, die macht, dass wir nach einfachen Antworten suchen. Und einfache Antworten geben uns das Gefühl, die Dinge zu verstehen, zu erfassen und am Ende kontrollieren zu können. Das ist, was einfache Antworten uns geben. Das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle. Aber im Leben unter der Sonne, und das kannst du dir jetzt aufschreiben, im Leben unter der Sonne gibt es keine einfachen Antworten. Und das zeigt uns die Bibel auch. Lies mal das Buch Hiob. Bekommt Hiob eine einfache Antwort? Oder schau dir das Buch Prediger. Findest du da einfache Antworten auf die Fragen des Lebens? Oder betrachte die Psalmen. Sind die ganzen Psalmen nach zwei Versen schon vorbei, weil die Antwort so klar ist, wie ich mit dem Leid, mit den Ängsten in meinem Leben umgehen soll? In den Psalmen siehst du lauter Menschen, die mit der Unerklärbarkeit des Lebens ringen müssen, ohne einfache Antworten zu bekommen. Die Komplexität und Unkontrollierbarkeit des Lebens lehrt uns eine Sache. Was wir brauchen, sind keine einfachen Antworten. Die meisten einfachen Antworten sind einfach falsch. Was wir brauchen, ist die Weisheit von Gott, um unser Leben unter der Sonne gut navigieren zu können. Es hält uns von Gott abhängig. Und das ist gut so. Wir würden uns gern von Leuten abhängig machen, die uns einfache Antworten geben. Diese Versuchung werden wir immer spüren. Aber Gott möchte, dass wir uns von ihm abhängig machen. Wir müssen töricht werden, bevor wir weise werden können. Wir müssen zugeben, dass es keine einfachen Antworten gibt oft und dass wir Gottes Hilfe brauchen. Das ist der erste Ratschlag. Niemand betrüge sich selbst mit einfachen Antworten. Und der zweite Ratschlag ist in Vers 21. Niemand rühme sich irgendwelcher Menschen. Die Versuchung wird immer sein, und das habe ich eh schon angedeutet, Menschen zu mehr zu machen, als sie sind. Vielleicht nicht Paulus oder Apollos, jetzt in deinem oder meinem Fall. Bei mir sind es vielleicht Leute wie John Piper, die ich wirklich sehr achte. Heute sind es Leute wie, ich weiß nicht, Joyce Myers, sagt euch was? Ja. Oder Bill Hybels, John MacArthur, Christian Wegert aus der Aachen-Gemeinde, Ulrich Pazani, Leo Bigger. Was sind noch für große? Ihr habt die Ideen, kommt. Ja, also einfach die Leute, die Charisma haben, ja. Denen Leute folgen. Hillsong fällt mir auch noch ein. Oder, Dinge wie SNBC. All diese guten Dinge, die Gott gebrauchen kann, aber die nicht alle Antworten haben für mein Leben. Wir sind immer versucht, jemandem zu folgen und Follower von jemandem zu werden, der das Leben im Griff zu haben scheint. Ein Phänomen, das mir auch aufgefallen ist in dieser ganzen Corona-Zeit, ist, ich weiß nicht, ob euch Pastor Czarnke aus Baden-Württemberg was sagt. Dieses YouTube-Video ist auch rundum gegangen. Habe ich schon zweimal bekommen von Leuten. Und der Pastor Czarnke aus Baden-Württemberg, der hat in einer seiner Predigten letztes Jahr alle Hintergründe und Wahrheiten zur Corona-Pandemie aufgedeckt und gesagt, in Wirklichkeit stecken wir im Dritten Weltkrieg. Und er hat viele Follower. Warum? Weil er eine einfache Antwort liefert. Das sind die bösen Jungs, die Elite, die den Dritten Weltkrieg anzetteln. Eine einfache Antwort. Wobei er nie identifiziert hat, wer diese bösen Jungs sind. Aber wir verschreiben uns solchen Menschen, weil wir einfache Antworten wollen auf die Schwierigkeit, in der wir stecken. Ich gehöre zu so und so. Ich gehöre zu XY. Weil wir uns eigentlich wünschen, jemand gibt uns Halt und Richtung. Geborgenheit, Kontrolle, Sicherheit. Aber niemand rühme sich irgendwelcher Menschen. Und das Schöne ist, was Paulus jetzt sagt. Schau Vers 21 genau an, das ist ganz wichtig. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Paulus lässt uns nicht einfach damit hängen, sondern er sagt, denn alles gehört euch. Stefan, du hast alles, was du brauchst. Zum Rief sie. Zum Halt hier. Zum Wachsen. Ich habe viel von John Piper gelernt. Und ich bin sicher, ihr habt von vielen Leuten gelernt. Aber einfach nur zu sagen, ich gehöre zu so und so, würde uns unmündig machen, weil wir selber nicht mehr ringen mit den Fragen des Lebens. Und es würde Zwietracht sein, weil ich würde sagen, da findest du Weisheit. Nee, da findest du Weisheit. Nein, da findest du Weisheit. Und dann hätten wir das, was die Korinther hatten. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Das heißt, Gott schenkt dir alles, was du brauchst, um gut unterwegs zu sein. Vielleicht durch diese Person, ja. Vielleicht durch dieses Buch, kann sein. Vielleicht durch dieses YouTube-Video, möglich. ist es auf guten Grund gebaut. Dann nimm es dankbar von Gott an, aber mach es nicht zu deinem Ein und Alles. So rühme sich denn nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus. Christus aber gehört Gott an. Wir verschreiben uns letztlich nur einem. Und das ist Christus. Bitten wir um Weisheit. Und möge Gott uns leiten in Demut und in Weisheit. Möge er seinen Bau segnen, die Gemeinde und jeden Einzelnen von uns und uns bewahren zu seiner Ehre, zu seiner Freude, zu unserer Freude und zum Zeugnis für diese Welt. Amen.